Wir befinden uns da am letzten Abend vor der Kreuzigung. Jesus Christus ist noch vor ein paar Tagen glorreich und unter tosendem Applaus in Jerusalem eingeritten. Wie ein König. Doch Jesus war nicht der Befreier, der sich das Volk Israel gewünscht hat. Und darum ist die Stimmung im Volk relativ schnell gekippt. Viele waren enttäuscht und nicht wenige wollten ihn sogar loswerden. Jesus braucht den letzten Abend vor seiner Kreuzigung, um die Jünger um sich zu scharen und um in die Gemeinde der Zukunft zu investieren. Jesus Christus braucht den letzten Abend, um ihnen noch eine ganz wichtige Lektion auf den Weg zu geben. Und so möchte auch ich die letzte Predigt von dieser Serie brauchen, um uns als Gemeinde noch eine ganz wesentliche Lektion bezüglich Jünger sein mit auf den Weg zu geben. Als Jesus so gemütlich mit den Jüngern am Speisen ist, damals in dieser Kultur ist er am Tisch gelegen, passiert plötzlich etwas. Vers 4. Da stand Jesus vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Jesus liegt, steht plötzlich überraschend auf, fällt auf sein Obergewand aus, sie bindet sich einen Schurz um. Die damalige typische Kleidung für einen Sklave. Und wir müssen uns vorstellen, was bei den Jüngern vorgegangen ist. Die liegen da so und ich nehme an, die haben angefangen zu tuscheln. Unser Meister hat gerade das Gewand von einem Sklave. Und dann passiert das Undenkbare. Vers 5. Danach goss Jesus Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Beim oberflächlichen Lesen von dem Text denkt man sich so, das ist erstaunlich. Aber wenn wir wirklich erfassen, was das meint, dann ist das nicht erstaunlich, sondern es ist völlig überwältigend. Und darum lade ich euch ein, kurz mit mir da ein bisschen zu verweilen. Wir hocken hier im Moment im Berthea-Dorftreff. Wenn wir jetzt hier ein bisschen rauszoomen würden, stellen wir fest, dass wir uns auf einer runden Kugel namens Erde befindet. Wenn wir jetzt noch ein bisschen rauszoomen, stellen wir fest, dass die Kugel, die sehr gross ist, eigentlich gar nicht so gross ist, sondern eine kleine Kugel ist in einem grossen Sonnensystem. Wenn wir jetzt da sehr, sehr, sehr weit rauszoomen, stellen wir fest, dass unser Sonnensystem eins von ganz vielen Sonnensystemen ist in unserer Galaxie, die wir als Milchstrasse wahrnehmen können. Wie viele Sterne sind eigentlich da in dieser Milchstraße? Viele Sonnen, die tausendmal grösser sind als unsere Sonne. Ich meine, 500, das könnten wir schon nicht mehr denken, das wäre so gross. Aber es sind 500 Milliarden Sterne. Und jetzt ist das nur eine von x mal Milliarden Galaxien in unserem Universum. Also kurz gesagt, wir haben es da mit Grössen zu tun, wo wir nicht mehr denken können. Und ich kann euch heute Morgen gar nicht sagen, wie gross das Universum ist. Aber ich kann euch sagen, Gott ist grösser. 2. Chronik 2. Und die Himmel, der Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Gott ist grösser. Und er hebt das ganze Universum in seiner Hand als uneingeschränkter König. Gott übertrifft aber nicht nur alles in Größe, sondern er übertrifft auch alles in Herrlichkeit, in Schönheit, in Weisheit und in Macht. Was jetzt völlig überwältigend ist. Der König, der das ganze Universum in seiner Hand hat, entscheidet sich selber, sich klein zu machen, sich zu erniedrigen. Seine Herrlichkeit leiht er ab. Seine Schönheit leiht er ab. Seine Grösse leiht er ab. Und wird ein Schwacher, gebrechlicher, sterblicher Mensch wie mir. Wenn man sich das vorstellt, Schöpfer vom Universum, wo das Universum in seiner Hand hat, macht sich so dermaßen klein, dass er auf die absolut winzigen Sandkörnchen kommt im Vergleich zum Universum und einen schwachen menschlichen Körper annimmt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber weiter kann man sich nicht mehr niedrigen. Und dann kommt unser Text. Also der Schöpfer, der das ganze Universum in der Hand hat, geht plötzlich vor den Menschen auf seine Knie, nimmt ein Wasserbecken und fährt an von den Jüngern die Füße waschen. Es ist überwältigend. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich finde Füße, um es schön auszudrücken, etwas sehr Unattraktives. Füße haben die Tendenz, dass sie ziemlich schnell stinken. Dreck zwischen den Zehen, unter den Zehennägeln, Hühneraugen, Warzen, je nachdem Verletzungen. Und wir haben heute einen sehr, sehr hohen Hygienestandard. Und was mich so berührt, der, der das ganze Universum in der Hand hat, ist sich nicht schade dafür. Er ist sich nicht schade dafür. Er nimmt seine königliche, majestätische Hand und lenkt ins dreckige Wasser rein, um Menschen auf den Knien den Dreck von den Füßen zu kratzen. Fußwäschung war damals darum eine Sklavenarbeit. Es war nicht einfach eine Sklavenarbeit, sondern es war die Arbeit vom Untersten von allen Sklaven. Man kann sagen, der König über das ganze Universum erniedrigt sich nicht nur zu einem Mensch, sondern er erniedrigt sich innerhalb der Menschen zur damals untersten Stufe von einem Menschen. Indem man den Menschen auf den Knien die Füße wäscht. Und die grosse Frage, die wir in diesem Text haben, wieso? Wieso erniedrigt sich der Höchste? Unser Text gibt uns zwei Antworten und ich möchte gerne mit euch die zwei Antworten anschauen. Die erste Antwort, die wir miteinander werden anschauen, ist: Im Dienen kommt Liebe zur Vollendung. Im Dienen kommt die Liebe zur Vollendung. Und der zweite Punkt ist, Jesus gibt uns ein Beispiel, aber zuerst der erste Punkt: Im Dienen kommt Liebe zur Vollendung. Liebe ist heute ein Wort, das völlig inflationär gebraucht wird. Ich liebe Pizza. Ich liebe dein Parfüm. Ich liebe dich. Das Deutsche ist da nicht sehr differenziert, doch im Griechischen, wo das Neue Testament geschrieben worden ist, ist es ein bisschen differenzierter. Es gibt nämlich drei Begriffe, die wir im Neuen Testament finden. Und der erste Begriff ist Eros. Begehrende Liebe. Wir kennen das auch vom Wort Erotik. Bedeutet, ich liebe dich, weil ich dich begehre. Die zweite Liebe ist Philia, freundschaftliche Liebe. Bedeutet, ich liebe dich, weil du mein Freund bist. Das sind so die Formen von Liebe, die wir kennen in unserer Gesellschaft. Aber jetzt geht das Neue Testament weiter. Es gibt einen dritten Begriff, Agape. Und das ist eine selbstlose, eine göttliche Liebe. Das bedeutet, ich liebe dich nicht, weil ich dich begehre. Ich liebe dich nicht, weil du mein Freund bist. Sondern ich liebe dich. Punkt. Völlig bedingungslos. Ohne Wenn und Aber. Ja, ich liebe dich sogar, wenn es mich etwas kostet. Ja, sogar, wenn ich mit meinen eigenen Händen für dich muss in den Dreck hineinlegen. Und das ist genau die Liebe, wo es in unserem Text geht. Und auch die, das Wort für Liebe, wie in unserem Text drin gebraucht wird. Begehrende Liebe wäscht nicht Füße, weil schmutzige Füße etwas Unattraktives sind. Freundschaftliche Liebe wäscht auch nicht Füße, weil Füße waschen nicht der Freundschaftsdienst ist, sondern ein Sklavendienst ist. Es gibt nur eine Liebe, die Füße wäscht von sich aus. Nämlich Agape. Die Liebe, die nicht sich im Blick hat, sondern ganz und gar den anderen. Es ist die Liebe von Jesus Christus. Um unsere Frage zu beantworten, wieso tut sich der Gott, der das Universum mit Hand hat, bis zum Sklav freiwillig degradieren? Und der Grund ist, um uns die vollendete Liebe zu zeigen. Jetzt ist ganz spannend, in unserem Text haben wir eine versteckte Ebene, die man auf Anhieb nicht gerade sieht. Und diese versteckte Ebene tut genau zeigen, wie die Liebe, die jetzt im Füßfassen anfängt, vollendet wird. Es ist ganz spannend, wo Jesus anfängt, der Petrus protestiert. Vers 6. Du wäschst mir die Füße und weiter, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus macht dann ein ganz interessantes Statement, und zwar Vers 7. Was ich tue, das verstehst du nicht. Aber du wirst es danach erfahren. Was bedeutet genau danach? Einen Tag später, nachdem Jesus seine Jünger die Füße gewaschen hat, hängt Jesus Christus am Kreuz. Das Kreuz ist die grösste und tiefste Erniedrigung, wo man jemals herkommen kann. Einen Tag später tut Jesus nicht sein Obergewand ablegen, sondern sein ganzes Gewand wird ihm vom Leib gerissen. Einen Tag später wird Jesus nicht ein bisschen dreckig, sondern er wird in den Augen von allen Menschen selber zu Dreck. Einen Tag später tut Jesus nicht einfach Füße, sondern die menschlichen Herzen waschen. Nicht nur temporär, sondern das Kreuz ist eine vollendete Waschung. Nicht mit vergänglichem Wasser, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus selber. Ich möchte dir das zusprechen. Am Kreuz wird die Liebe, die mit der Füßwaschung angefangen hat, vollendet. Jesus Christus liebt dich nicht, weil du oder wenn du, sondern er liebt dich. Punkt. Völlig bedingungslos. Ohne Wenn und Aber. Mit einer Liebe, die die Welt nicht kennt. Unsere Frage ist, wie können wir das annehmen? Und Jesus macht ein ganz spannendes Statement dazu. Petrus sagt, Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Mit anderen Worten, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Beziehung mit mir. Jesus hat an dem Kreuz alles vollbracht, aber wir Menschen müssen uns waschen lassen. Das Kreuz ist nicht ein Selbstläufer, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Ja, er hat es vollbracht und er hat gerufen, es ist vollbracht. Aber wir müssen uns waschen lassen. Kurz, wir müssen uns dienen lassen. Christentum bedeutet nicht zuallererst, dass wir den Menschen dienen, sondern es bedeutet zuallererst, dass wir uns dienen lassen. Und zwar von dem, was das ganze Universum in seiner Hand hat. Und das löst bei uns Protest aus. Wieso soll der, was das Universum in der Hand hat, vor mir auf die Knie und mir die Füße waschen? Es ist der Anfang vom Glauben. Jetzt haben wir da in Vers 10 eine Konversation, wo vielleicht ein bisschen ein Elefant im Raum ist. Elephant in the room auf Englisch. Das bedeutet, was bedeutet das genau? Vers 10. Dort sagt Jesus, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Wenn wir Johannes 13 lesen, dann macht das eigentlich keinen Sinn, was da Jesus sagt. Jetzt rein auf der Füßwaschenebene. Es macht nur den Sinn, wenn wir es im Hinblick aufs Kreuz lesen. Jesus sagt also zum Petrus, Petrus, wenn du die Waschung von mir, die ich am Kreuz nachher einen Tag später vollbringe, dann bist du ganz rein. Und das ist jetzt ganz eine wichtige Lektion für uns. Wenn wir die einmalige Waschung vom Kreuz angenommen haben für uns und in dieser Beziehung mit Jesus sind, sind wir ganz rein. Das heisst, der Zugang zum Vater ist offen. Und der bleibt offen. Es ist wieder einfach so, oh, jetzt habe ich wieder gesündigt, wieder zu. Schnell wieder Vergebung und dann wieder Himmelstor auf, zu, das ist nicht ein Klapptür. Wenn wir einmal die Vergebung von Jesus Christus am Kreuz angenommen haben und in der Beziehung mit ihm leben, dann sind wir ganz rein. Das bedeutet, der Zugang ist offen zum Vater. So haben wir nun Frieden mit Gott, Römer 8. Aber in der Nachfolge als Christen werden andauernd wieder unsere Füße dreckig. Ich denke, ich muss das nicht ausdeutschen, was das meint. Andauernd verschuldigen wir wieder uns im Kleinen, obwohl wir Jesus Christus nachfolgen. Und Jesus sagt damit, schaut, die einmalige Reinigung am Kreuz, die macht euch ganz rein. Aber es ist gleich wichtig, dass ihr euch immer wieder die Füße wäscht. Das heisst, die Schuld, die sich einfach im Nachfolgen Jesus ansammelt, mindestens regelmäßig wieder bekennt, damit ihr nicht Lasten an den Füßen herumtragt. Weil das hindert uns in der Nachfolge zu Jesus. Und das ist das, wo Jesus da sagt. Und vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, genau das sehen wir in der Stiftshütte. Zuerst kommt der Altar, das stellvertretende Opfer, und dann kommt das kleine Wasserbecken. Das Wasserbecken ist wichtig. Und genau auf das Wasserbecken spielt da Jesus an. Wer gewaschen ist, ist ganz rein. Aber trotzdem braucht es wieder regelmäßige Füßwäschung. Und ich mache das mindestens einmal im Tag, dass ich zu Jesus komme und sage, schau Jesus, ich schaue zurück und da. Und das ist ganz zentral. Damit einfach, ich sage jetzt einmal, die Beziehung lebendig bleibt. Sie ist schon da, der Zugang ist offen, aber dass die Kraft hat, dass die Luft bekommt, dass die vitalisierend und kraftvoll im Heiligen Geist kann sein. Aus meiner Erfahrung als einer, der Seelsorge macht, fällt mir immer wieder auf, dass ich merke, dass auch viele Christen viel zu lang mit schmutzigen Füßen rumlaufen. Und einfach Sachen in ihrem Leben haben, die sie nicht loswerden wollen. Es hindert zwar, aber ich kann ja sonst auch wissen, was ich meine, irgendwo. Und ich möchte euch ermutigen, das abzugeben. Jesus Christus ist bereits auf den Knien. Er hat Wasser in sein Becken hineingelassen und er wartet darauf, dass er dir durch den Füße waschen kann. Er wartet darauf. Und ich möchte dich ermutigen, lass Jesus dienen. Genau für das ist er gekommen. Markus 10, 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Im ersten Punkt haben wir gesehen, im Dienen, in der Erniedrigung, wird die Liebe vollendet und das zeigt sich am Kreuz. Und der zweite Punkt ist, warum der Gott, der König vom Universum sich erniedrigt, ist, er gibt uns ein Vorbild. Nachdem Jesus Christus die Füßwäschung vollendet hat, macht er recht eine steile Aussage. Er sagt im Vers 14 folgende: Wenn nun ich, euer Herr und Meister, Klammern, König vom ganzen Universum, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit auch ihr tut, wie ich getan habe. Mit anderen Worten, das, was ich jetzt vorgemacht habe, das solltet ihr auch machen. Wir sollen dienen, innerhalb von unserer geistlichen Familie, innerhalb von der Gemeinde, innerhalb von unserer lieblichen Familie, innerhalb von unserem Umfeld. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Weil ich denkst du, ja, mach ich. Ich arbeite ein bisschen in der Gemeinde mit, ich tue daheim mal abwaschen, manchmal auch den Abfall rausbringen. Check, Honey. Wenn wir so denken, dann haben wir, glaube ich, ein kleines Detail von unserem Text übersehen, das ziemlich relevant ist. In unserem Text ist nicht nur der Petrus prominent, sondern eine andere Person. Wer ist das? Der Judas. Zweimal in unserem Text geht es um den Judas und nachher, nach unserem Text geht es wieder sehr lang um den Judas. Also der Schreiber von dem Johannesbrief hat offensichtlich klar machen, dass Jesus da die Füße von einer Person wäscht, die ihn kurz darauf aber den Mörder überliefert. Und ihn für den Preis von einem Stück Land verkauft. Wir müssen uns das vorstellen, was das bedeutet. Also menschlich gesehen, wo wir sagen, der Typ, das ist ein, wie sagt man dem, ein absoluter rücksichtsloser Verräter gewesen, ein fast Unmensch, was da passiert. Und was macht Jesus? Jesus wäscht ihm die Füße. Auch in Judas. Auch in Petrus, den er nachher verleugnet und auch alle anderen Jünger, die nachher wegrennen, oder? Aber Jesus wäscht die Füße vom Judas. Und das macht eine starke Aussage in Bezug aufs Dienen. Es bedeutet, das Dienen, das Jesus Christus macht, bedeutet nicht einfach, dass man dort dient, wo es einfach fällt. Dass man dort dient, wo unsere Begabungen sind. Ja, ich mache das, das ist meine Begabung, das andere mache ich nicht, ich bin nicht begabt. Sondern es bedeutet, dass wir dort dienen, wo es uns schwerfällt. Dort dienen, wo es uns auch etwas kostet. Und ich möchte zuallererst sagen bezüglich Gemeinde, so gut, dass du in der Gemeinde dienst und dass du deine Gaben in die Gemeinde einbringst. Und Jesus freut sich extrem. Aber wenn wir jetzt unseren Text mit dem Detail vom Judas anschauen, so lässt uns Jesus auch ein, dort zu dienen, wo es vielleicht niemand sieht. Vielleicht auch dort zu dienen, wie ich schon gesagt habe, wo es vielleicht gar nicht unbedingt unseren Gaben entspricht, aber wo es jemand braucht. Und ich möchte mich da selber und euch ein bisschen herausfordern. Das Dienen von Jesus ist einfach so, okay, ich mache jetzt da kurz einen Dienst, sondern das ist wirklich, das ist unvorstellbar aufopfernde, selbst hingebende Dienst gewesen. Und Jesus sagt, mach jetzt das Gleiche. Es ist eigentlich völlig verrückt, was da steht. Es bedeutet in Bezug auf eine Beziehung, wenn ihr Streit habt, vielleicht ist mir schnell mal, es tut mir leid. Aber es kommt ein Moment, wo du genau weißt, du bist im Recht. Und ich habe mich das letzte Mal und die vorletzte Mal auch schon entschuldigt. Jetzt ist der andere dran. Und dass du auf dein eigenes Recht verzichtest. Sinnbildlich auf deine Knie gehst und sagst, schau, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Und das kostet etwas. Das ist ein Dienst, der weh tut. Ein selbstverlügender Dienst. Aber es ist genau der Dienst, wo es in unserem Text darum geht. Es kann bedeuten in einer Familie, dass du nicht nur gabenorientiert das machst, was du kannst, jetzt vielleicht als Kind, sondern dass du genau dort hineingehst, wo es dir am meisten gruset. Vielleicht ist es das WC-Putzen, vielleicht ist es Unkraut. Ich habe als Kind das Schlimmste gefunden, wenn ich so Engerling im Boden hatte. Ich bin insektophob, aber es kann etwas bedeuten. Es kann bedeuten, dass wir in unserem Umfeld mit einer Person eine Freundschaft anfangen. Ich meine jetzt nicht eine Beziehungsfreundschaft, sondern einfach eine Freundschaft. Obwohl uns die Person nicht zurückgibt. Obwohl ich zwar meine eigenen Probleme habe, aber nachdem ich die Person besucht habe, bin ich den ganzen nur immer über sie am Reden. Meine eigenen Probleme sind immer ungelöst. Aber es kann sein, dass wir mit dieser Freundschaft dienen. Es ist ein Dienst, der etwas kostet. Und ich möchte euch da bewusst ein bisschen herausfordern, besonders mich selber, weil ich habe das Gefühl, dass das Dienen nicht so meine Gabe ist. Aber wenn ich den Text lese, merke ich, Jesus lädt uns alle ein, genau wie er zu dienen. Und darum frage, wie wollen wir Motivation dafür hernehmen? Ich meine, wie können wir unsere Zeit investieren, wenn in eine Person, die nicht zurückkommt? Wie können wir immer den ersten Schritt machen? Wie geht das? Das ist doch gar nicht möglich. Und wir finden die Antwort in unserem Text drin. In Bezug auf den Judas heißt es im Vers 2, und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriet. Und jetzt Vers 3, Achtung. Jesus wusste aber, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Mit anderen Worten sagt da der Vers 3, Jesus hätte einem Judas die Füße waschen können, weil er gewusst hat, wer er ist. Das ist die einfache Antwort. Um das zu verdeutlichen, Jesus Christus ist nicht nur, wo er das Universum in der Hand hatte, der König gewesen, sondern er ist auch als Mensch der König gewesen. Er ist auch auf den Knien mit einem Wasserbehälter der König gewesen. Und er ist auch am Kreuz der König gewesen. Jesu Identität ist völlig unabhängig gewesen von dem, was er gerade im Moment macht. Jesus ist ein König in einer Knechtsschürze. Die Motivation vom Dienen kommt also daher, wir können dienen auch in den widrigsten Umständen, in den grössten Widerständen, auch dort, was gar nicht unsere Gabe ist, dort, was jemand braucht, dort, wo es uns viel abverlangt, wenn wir uns vergegenwärtigen, wer wir in den Augen von Gott sind. Mit dieser Waschung haben wir eine völlig neue Identität bekommen. Genau wie Jesus ein Sohn vom König ist, sind auch wir Söhne vom König. Das heisst, egal wie tief wir in unserem Leben runtergehen, es ändert sich nichts daran, dass wir Söhne vom König sind. Thronanwerber vom königlichen Thron, um mit Jesus zusammen zu herrschen. Erbe von der Herrlichkeit. Es ändert sich nichts. Und wenn wir das Bewusstsein in unserem Leben haben, fällt es uns einfach zu dienen. Und das ist das Geheimnis von unserem Text. Jetzt ist vielleicht die Frage, ja, aber warum sollen wir denn den Menschen so dienen wie Jesus? Ist das nicht ein bisschen extrem? Der Punkt ist ein einfacher. Wenn wir Christen anfangen, einander und der Welt zu dienen, erlebt die Welt ein bisschen etwas von dieser Agape-Liebe. Und je mehr das es kostet, umso grösser wird der Geschmack von dieser Liebe. Je mehr wir wie Jesus dienen, umso mehr fängt die Welt an, fängt die Liebe von Jesus Christus in uns zu sehen. Jesus Christus in uns zu sehen. Und das ist etwas Wunderbares. Es verbreitet den Geschmack vom Reich Gottes. Und ich muss aus meiner Erfahrung sagen, dort, wo ich mich ganz bewusst entschieden habe, zu dienen, auch wenn es mich etwas kostet, egal ob es das Geld ist oder Zeit ist oder Aufgeben von Träumen ist oder irgendwo ganz ein schwieriges Gespräch mit einer Person zu haben, eine Beziehung zu pflegen, dort, was mir am meisten gekostet hat, habe ich am meisten erlebt, wie sich Gottes reingebrochen ist. Dort hat sich der Geschmack angefangen auszubreiten und ich habe mehrere von diesen Erlebnissen selber erleben. Und ich möchte dich ermutigen, zu fragen, wo sind die Punkte in deinem Leben, wo du merkst, da kann ich nicht eine zweite Meile gehen. Jesus sagt, geh die zweite Meile. Jetzt, wie können wir das Bewusstsein von dieser königlichen Identität, wo jedem Einzelnen von uns durchs Kreuz geschenkt wird, wie können wir das Bewusstsein in unserem Alltag kultivieren? Und lustigerweise kommen wir damit wieder zum Anfang von unserer Serie. Die erste Predigt war, wir sind berufen zur Gemeinschaft. Und dann haben wir gesehen, aus der Berufung heraus kommt Sendung, kommt Beauftragung, kommt Barmherzigkeit und heute kommt es dienen. Wir haben das Bewusstsein, wer das wir sind, indem wir einfach in Gottes Gegenwart sind. Indem wir unsere Berufung leben. Und das ist etwas Passiv ist es. Es ist etwas Zurücklehnendes. Es ist einfach Du tauchst ein, nimmst die Zeit für Gottes Gegenwart, verbringst Zeit mit dem König und du kommst raus, vielleicht merkst du gar nicht, dass es passiert ist, aber du kommst raus und du weißt wieder, wer du eigentlich bist. Und aus der Gegenwart raus kommt das Bewusstsein, wer wir sind und aus dem Wissen, wer wir sind, kommt unsere Motivation zum Dienen, genau wie es Jesus Christus hatte. Wir stehen im Moment vor der Fastenzeit, 17.2. Also schon kommende Woche fährt das Fasten an, bis auf Ostern, bis am 4.4. Und ich möchte euch da einfach noch ermutigen, vielleicht ist das dran für dich, dass du sagst, hey, ich möchte vielleicht irgendwo etwas zurückstecken, um mehr Zeit mit Jesus Christus zu verbringen. Ich denke jetzt bei Fasten nicht zuallererst an Essen. Das ist auch super, wenn das bei dir dran ist. Aber es kann irgendetwas sein, wo du merkst, das nimmt mir so viel Zeit weg, wo eigentlich Jesus Christus will hören. Ich persönlich bin beim Bibellesen überführt worden. Ich habe einfach in den Psalmen gelesen. Ich muss jetzt mal so sagen, wie ich es vom Heiligen Geist gehört habe. Silas, in der Frühe solltest du aufmerken, meiner Stimme. Und ich habe gemerkt, aufstehen ist etwas, was mir extrem schwierig fällt. Aber es ist, glaube ich, daran, genau dort reinzugehen. Und ich habe mir darum in der Fastenzeit vorgenommen, eine ganz grosse Zeit einfach von meiner Morgenzeit, dort, wo mir am meisten kostet, mit meinem König zu verbringen. Und ich kann euch dann gerne sagen, wie das funktioniert hat. Ich bin jetzt erst seit einer Woche dran, schon ein bisschen vorher. Ich brauche Anlaufzeit, damit sich mein Chronorhythmus umstellt. Aber ich möchte euch einfach ins nächste Lied rein mit zwei Fragen geben. Und ihr könnt das gerne mit Gott bewegen, während ihr das nächste Lied hört. Die erste Frage ist, könnte es sein, dass für mich dran ist, neu an einem Ort oder einer Person zu dienen? Und die zweite Frage ist, könnte es sein, dass in der Fastenzeit für mich dran ist, ganz bewusst auf etwas vor Ostern zu verzichten, um Zeit mit Jesus zu verbringen? Ich bete für euch, für mich. Jesus, unser Text ist herausfordernd und er ist gleichzeitig wunderschön, weil du uns als König vom Universum vorangegangen bist, bis auf deine Knie, bis ans Kreuz. Du hast die Liebe vollendet, Jesus. Es ist die vollendete Liebe, die wir am Kreuz finden. Es gibt keine größere Liebe. Aber dann hast du dich zu uns umgedreht und hast gesagt, und jetzt mach das Gleiche, Jesus. Und da bin ich in dem Moment völlig überfordert, weil ich kann das nicht. Aber auch da, Jesus Christus, ich muss das gar nicht selber. Sondern Christus macht es in mir. Wir sind Kind vom König. Und so bitte ich dich, Jesus, jetzt für uns, für jeden Einzelnen, für mich, dass du uns aufzeigst mit dem Heiligen Geist im folgenden Lied, was für uns dran ist, wo du möchtest vielleicht etwas Neues machen und wo du uns möchtest herausfordern. Ich bitte wieder Johannes der Täufer, weniger von mir, mehr von dir. Amen.